Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Fitnessanleitung Podcasts. Hier mit mir Julian und Alex auf der anderen Seite, der leicht kränkelnde Alex. Wir haben ihn heute hart gezwungen, hier vor die Kamera gezerrt. So wie Leni Brosep immer zum Pizzaessen zwingt, haben wir ihn hier heute auch gezwungen, sich hier, trotz Krankheiten, trotz ein bisschen Erkältung und was war es genau? Nasennebenhöhlen?
Ja, genau, Nasennebenhöhlen. Ihr hört schon, verzeiht mir, falls ich irgendwann einen Hustenanfall kriege, so mitten im Video. Also ein bisschen Ibuprofen rein, ein bisschen Antibiotika und dann läuft das.
Ey, muss. Ich habe es ja vorhin schon, haben wir schon drüber gesprochen, erwähnt. Man hat gar nicht mehr so andere Krankheiten oder Beschwerden im Kopf außer Corona irgendwie. Man muss halt sehen, es gibt auch noch andere Sachen, die einen hart treffen können und außer Gefecht setzen können. Und ja, erst das Auge, dann hast du Heuschnupfen und so. Das kommt vielleicht, oder hast du sowas in der Art, Heuschnupfen, ne?
Ja, also theoretisch schon, aber das merkst du kaum, weil ich jetzt diese Hausstauballergie habe und die steht über allem, also ob du dann noch Heuschnupfen, im Normalfall habe ich da so eine Allergie, wurde getestet, aber das merkst du halt nicht wirklich, ne? Weil du bist durchgehend mit Nase zu und dann mal gucken, aber ich bin ja jetzt ein bisschen so in Behandlung und spreche das gerade ab mit dem Hausarzt, vielleicht kann es durch so eine, kennst du, man hat ja so können Polypen in der Nasen, also in den Nasendingsbums wachsen, auf den Nasenschleimhäuten, glaube ich, oder wie auch immer. Und die werden dann einfach entfernt. Das ist eigentlich ganz easy. Das tut nicht mal richtig weh. Aber ich hatte das auch mal als Kind und das wurde weggemacht und das kann natürlich wiederkommen. Vielleicht liegt es daran, habe jetzt so CT-Bilder gemacht. Ja, mal sehen. In 3 Wochen habe ich nochmal einen Termin. Und dann bequatscht man nochmal alles und gucken und dann gibt es nochmal so eine Hypersensibilisierung, wo du so jeden Monat so eine Spritze kriegst gegen diese Milben. Mal gucken, ob das alles hilft und wenn das hilft, dann ist ja gut. Dann kann auch das Training wahrscheinlich ein bisschen besser laufen, weil du einfach nicht immer so kaputt bist. Ja. Schlägt ja auch an, also es sind ja chronische Entzündungen im Endeffekt. Klar, die sind jetzt nicht extrem, aber dein Körper hat ja dauerhaft so damit zu kämpfen. Und ja, wenn das auskuriert ist, kann es nur besser werden.
Ja, diese Polypen, die sagen mir auch was, weil mein Onkel hatte die, glaube ich, auch mal. Die wurden ihm auch rausgeschnitten oder entfernt. Die wachsen aber halt wieder nach, wie du richtig sagst. Und bei ihm war es, glaube ich, so, dass er schlecht Luft gekriegt hat oder auch geschnarcht hat deswegen und so. Da gibt es, glaube ich, ganz verschiedene Symptome, die da auftreten können, wenn die da irgendwie zu groß werden oder zu irgendwie nicht da sein sollen. Also, ja, gute Besserung nochmal an der Stelle. Aber es wird auch wieder. Jetzt wurden ja erst letztens, hast du gesagt, PRs rausgeballert. Da wird wieder angeknüpft, hoffentlich. Was hast du so gemacht konkret? Wo liegen da jetzt so deine Kraftwerte? Ich meine, wenn du sagst PRs, bist du ja so stark wie noch nie. Trotz vorangegangener Diät. Also bist wahrscheinlich auch nicht so schwer wie sonst, oder?
Ja, geht. Also ich muss tatsächlich sagen, das Gewicht ging relativ gut hoch. Aber die Form ist eigentlich gleich geblieben. Also hat sich jetzt nicht wirklich verschlechtert. Klar, jetzt aktuell ist das schwer zu sagen, weil du kennst das selber, wenn du so krank bist, dann ziehst du Wasser, weil du bist irgendwie immer kaputt und keine Ahnung. Also dein Körper hat ja gerade nicht so viel Bock drauf, gut auszusehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es wie schlimmer als vor der Diät ist. Mal gucken, wie sich das jetzt in den nächsten 2 Wochen entwickelt. Aber im Normalfall wiege ich jetzt wieder ein bisschen mehr. Im Schnitt so ein halbes Kilo. Aber die Form ist halt ungefähr gleich. Und was habe ich rausgeballert? Ich muss gerade überlegen. Also 135 mal 6 in der Beuge, 190 mal 6 im Heben, konventionell, und 100 mal 5 auf der Bank. Also ich habe die Krüppelgrenze auf der Bank überwunden, aber nur ganz knapp. Bankdrücken ist halt so, weiß nicht, muss wirklich besser werden. Und Kniebeuge natürlich auch ein bisschen. Also Kniebeuge war mal noch ein Ticken schlechter, das hat ein bisschen aufgeholt. Heben war halt immer relativ gut, also ich habe mir da noch nie so viel Gedanken gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Je weniger ich hebe, umso besser läuft es. Wahrscheinlich, weil Heben halt sehr belastend ist und du kannst dann einfach einmal Gas geben in der Woche und dann reicht das meistens aus mit, was habe ich denn gemacht? Also diesen Zyklus habe ich tatsächlich in der letzten Woche nur drei Sätze gehoben konventionell. Ein Topsatz, 2 Backoffs und sonst nur rumänisch. Und das zweite Mal auch nur rumänisch, also in der Woche. Deshalb, ja, das war ganz gut. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt die Kraftwerte fürs OneRM schätzen müsste, also ne, Leute, nehmt das jetzt nicht für bare Münze, das ist sehr geschätzt. Laut Rechner wären es beim Kreuzheben 230. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich 220 so aus dem Training ziehen könnte. Auf der Bank wären es wahrscheinlich so 115. laut Rechner, das würde ich mir eigentlich auch zutrauen. Vielleicht 120, wenn es ein richtig guter Tag ist, aber Bank bin ich halt nicht so gut. Also da fühle ich mich auch nicht so gut. Deswegen. Und Beuge sind laut Rechner 170. Ich würde mir auf jeden Fall 160 einmal zutrauen. Also ist okay, so auf 83 Kilo Körpergewicht im Schnitt.
Ja. Ja, also die, ich muss sagen, so, ich glaube, die Beuge und die Bank schaffe ich auch. Also Beuge würde ich auch, glaube ich, 100 aus dem Stegreich und 135 mal 6 schaffen. Aber wie schwer bist du nochmal?
83.
83, okay. Bin ich noch gute 2,5 Kilo schwerer gerade. Ja, aber heben steckst du mich übelst in die Tasche. Also wenn ich Sumo heben würde, würde ich vielleicht die 190 einmal, zweimal ziehen, eventuell mit bisschen Training, weil einfach so mal 40, 50 Kilo mehr zu ziehen, als du sonst immer bewegst, ist immer so, wie sinnvoll ist das? Aber ja, krass. Also heben ist sehr stark.
Naja, das war gut. Auch nie ein Problem. Also wie gesagt, heben ist immer so ein Selbstläufer gewesen. Ich habe mal irgendwie 3 Monate kein Heben trainiert und dann habe ich neue PRs rausgeballert.
Ja, da sieht man halt, wie veranlagt auch wie prädisponiert man sein kann für bestimmte Bewegungen einfach, ne? Wenn dir irgendwas liegt, die Hebelverhältnisse da gut sind, wenn bestimmte Muskelgruppen vielleicht überproportional auch feuern können oder stärker sind als jetzt zum Beispiel die drückende Muskulatur, Trizeps, vordere Schulter, Brust so, dann bist du da gleich mal viel stärker im Verhältnis in manchen Übungen oder Bewegungen. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch in so Geschichten, wenn du es machen würdest, machst du Hip Thrust gerade?
Nee, ich bin mir sicher, dass wenn ich sie machen würde, hätte ich nicht genug Gewicht.
Ja, ne? Das ist halt die Sache, ne? Also du könntest da ordentlich feuern, wahrscheinlich auch weit über 200 Kilo. Und wie viel hast du zur Verfügung gerade daheim?
Wenn ich alles draufpacken würde, wären es 247,5. Also ich denke, das wird schon knapp werden.
Also ich weiß gar nicht mehr, was mein PR war. Und ich war auch relativ gut. Also alle haben immer, okay, klar, wenn du Bumperplates draufhaust und da 250 Kilo drauf hast, dann denken alle wirklich, du bist ein Gestörter. Bei Shaperplates oder bei so Competitionplates, die sehr viel dünner sind, da wirkt es natürlich nicht so imposant. Aber ja, also ich sag mal so, alles über 200 ist schon, finde ich, stark, so gerade mit einer guten Technik und vielleicht auch einem kleinen Tempo, heißt langsam runterlassen. Aber auf dem One Rep Max wird es eng werden, wenn du es ausprobieren würdest. Da würden die 250 nicht mehr reichen auf Dauer. Naja, gut. Yeah. Bei mir ist momentan nicht so viel mit Kraft angesagt, wenn wir gerade beim Thema sind. Ich habe jetzt so langsam gemerkt, bei so knappen 10 Kilo Gewichtsverlust, sagen wir mal 9 Kilo Fett, 8,5 Kilo Fett, und fast 3 Monaten strikte, fast durchgängige Diät, bis auf eine Woche Dietbreak vor 7, 8 Wochen, dass die Kraftwerte doch ein bisschen jetzt langsam drunter leiden. Gerade so was drückende Bewegungen angeht, Benchpress, Kurzhantel, Langhantelbankdrücken, da merkt man schon, die Reps, die schmelzen dahin von Woche zu Woche, immer so um eine Rep ungefähr. Ich habe jetzt mal beobachtet, ich habe am Anfang der Prep bei 95 Kilo Körpergewicht, 100 Kilo mit einem Tempo, mit einer leichten Pause auf der Brust, eine Sekunde ungefähr und auch wirklich konsequent damals noch. Jetzt ist es so eine Sache, ne? Gut, die, ich sag mal 10, 10 und 9 gedrückt mit 100 Kilo. Heißt pausierte Bench 10, 10, 9, 100 Kilo und jetzt bin ich so bei 9, 8, 8 ungefähr an einem guten Tag. Was heißt das jetzt, ne? Muss man sich natürlich immer fragen, akzeptiert man das, weil du hast einfach immer die Gefahr, dass du da schwächer wirst, gerade wenn da weniger Polster ist. Ich meine, der Weg wird ja auch vielleicht ein bisschen kürzer, muss man sich auch, länger meine ich, muss man sich auch immer vergewissern, wenn du einfach Volumen auf der Brust verlierst, da auch mit nicht mehr so einen krassen Pump drin hast sofort, die Carbs nicht mehr so reinpfeffern und da auch Fett einfach über der Brust verschwindet, dann kann sich das schon mal den ein oder anderen Millimeter da verändern und wenn sich das mal auf ein paar Reps und ein paar Sätze summiert, hast du ein bisschen mehr Weg, der natürlich dann auch ein bisschen was ausmachen kann, sage ich mal jetzt ganz vorsichtig, weil eigentlich sollte sich das jetzt nicht exorbitant krass auswirken, aber spielt natürlich auch mit rein und vielleicht hat man auch ein bisschen was an Muskulatur eingebüßt. Ich hatte es eigentlich gehofft, Ich hatte gehofft, dass es nicht der Fall ist. Gerade am Anfang der Diät willst du ja eigentlich so weit wie möglich da auf Nummer sicher gehen, dass du genug Eiweiß drin hast, genug Reize setzt und dann auch möglichst wenig Muskulatur verlierst in den ersten Monaten von so einer Prep. Aber ganz vermeiden kann man es halt dann doch nicht. Gerade mit den Umständen ohne Kabelzug, ohne Maschine, ist es halt auch nur mit Lang- und Kurzhantel so ein bisschen suboptimal, die Brust als Bodybuilder komplett auszureizen. Aber soll gar nicht als Ausrede gelten. Jetzt mal schauen, wo es hingeht. Vielleicht mal wieder ein Deload, aber ich habe auch nicht mehr die Zeit eigentlich dafür, jetzt großartig nochmal einen Dietbreak zu machen, weil im Deload dann trotzdem das gleiche Defizit zu fahren, ist psychisch ganz schwierig.
Wie
Naja.
lange hast du noch bis zum Wettkampf?
Ich kann es dir auf den Tag genau sagen. Ich habe hier so einen Counter.
Oh, das sind die besten.
Ja, also so ein Billo-Counter, der sagt mir nur die Tage leider. Aber 104, 105 Tage. Ja, so ungefähr. Also
Also
14
drei
Wochen.
Monate.
Ja, genau. Drei,
Nicht schlimm so.
3,5 ungefähr. 3 Monate.
Wie viel musst du noch runter oder willst du noch runter?
Ich bin jetzt bei im Schnitt diese Woche 85,8. Heute, also gestern war Lowest Weight mit 85,2 sogar. Also mindestens 6 Kilo und alles, was dann noch folgt, würde ich mir gerne sparen, aber wenn es nötig ist, dann ist es halt nötig. Und ja, ich sag mal, man sieht schon ein bisschen was am Blut. So ein paar Konturen sieht man auf jeden Fall. Gerade morgens dehydriert und so, da sieht man schon ein paar, ich will nicht sagen Cuts, aber wenn der Arsch shredded ist, wenn der Arsch gestreift ist ordentlich, den Raisin, wie sagt man denn, die Mandel-Look hat oder den Rosinen-Look, dann bin ich fertig. Ob das jetzt mit minus noch 5 oder 6 oder 7 Kilo ist, ich würde natürlich präferieren, wenn ich schon mit knapp 80 Kilo fertig bin, aber da die Klassen, glaube ich, in 2,5 Kilo-Schritten vorangehen, heißt 77,5 bis 80, 81,1 bis 82,5, würde ich schon gerne unter 80 Kilo kommen und da möglichst knapp an der Grenze schrammen. Weißt du, dann füllt man die Klasse aus, gewichtstechnisch. Ich würde auch sagen, da ich beim letzten Wettkampf zwar noch nicht bei 100%, aber so bei 85, 90% der Form war und auch knapp unter 80 Kilo gewogen habe, am lowest Tag, also so 79,8, 79,6. Und naja, jetzt 3 Jahre zwischen den Wettkämpfen liegen, würde ich schon sagen, dass ich ein bisschen was aufgebaut habe in Muskulatur, vielleicht so 1 bis 3 Kilo in dem Dreh, vielleicht 2 Kilo netto. Und wenn man das dann draufrechnet auf diese Form von damals, minus die 2 Kilo Fett, die damals noch gefehlt haben, eventuell, dann bin ich ungefähr, denke ich, beim gleichen Gewicht mit deutlich, deutlich besserer Form und auch, ich würde sagen, einer Form, die jetzt dieses Jahr halt meinen Ansprüchen auch genügt. Und dann hoffentlich sind die Streifen da und die Cuts da und das Fett an den Hüften und am Arsch und am Beuger, vor allem, wo es immer am hartnäckigsten klebt, weg. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen. Also am Ende wirst du merken, dass ich ganz langsam rede, dass ich ganz. Also alles, was du machst, selbst reden, selbst kommunizieren, selbst zuhören, wird so viel mehr anstrengend, wenn du so ein paar Wochen out bist. Ja. Es gibt so ein paar Videos auf YouTube von mir, da erzähle ich so im Nachhinein vom Wettkampf und ich rede in Slow Motion, ohne Witz, weil ich so fertig noch bin. Das war irgendwie 2, 3 Tage danach. Und dann reagiere ich auf meinen Wettkampf, auf das Video von der GNBF, als es dann online war auf YouTube. Und lass es so Revue passieren und ich bin einfach so ein Zombie. Es ist unfassbar. Also du nimmst das währenddessen nicht wahr, aber wenn du drauf zurückblickst, da besprühe ich jetzt gerade noch so vor Leben. Naja, so viel zu meinem Wettkampf und zu meiner Diät.
Wurde denn schon was von der GNBF bekannt gegeben, ob der jetzt wirklich stattfindet?
Die sind sehr optimistisch. Also die haben da bis jetzt, ich kann ja mal auf die Website hier gehen.
Was ist das denn? Juni? Juli? Im Schnitt?
10. Juli ist das.
Juli,
genau,
ja, gut.
genau. Also 10. und 11. Juli 2021 und ich habe am 10. bin ich dran, genau. Und ja, also von daher Die haben noch immer auf der, direkt auf der Website, kann man ja mal hier zeigen, für alle, die jetzt auf YouTube zugucken, die sehen das, direkt hier das Poster, direkt auf der Startseite und mit einem Counter sogar, also die scheinen sehr optimistisch zu sein und ich bin es tatsächlich auch, weil es wirklich in den nächsten, sagen wir mal, 3 Monaten sollte schon viel passieren jetzt, so langsam. Der Impfstoff ist jetzt am Start, so langsam. Und bis dahin, ja, wird irgendeine Möglichkeit gegeben sein, um das stattfinden zu lassen, wenn auch ohne Publikum, wenn auch nur mit einem Betreuer, wie auch immer. Da der Wettkampf eh über 2 Tage gestreckt ist, kriegen die das, denke ich, hin. Und man kann es ja auch irgendwie dann so machen, dass man den Wettkampf auch von morgens bis abends stattfinden lässt, die Klassen wirklich auch voneinander trennt. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wenn die da das nicht auf die Reihe kriegen, das irgendwie zu organisieren, dann trete ich aus der GmbF aus. Und das war's für mich mit dem Wettkampfsport. Für die nächsten 10 Jahre zumindest.
Ja, wo findet das statt?
In Bad Fallingsborstel.
Oh, das warte mal, ist. Müssen wir mal gucken, wo das ist, ey. Bad Fallingsforsten. Wie schreibt man das? Falling?
Fallingsborstel, das ist in 296. Warte mal. Okay, wow. Sehr gut informiert. Man muss einfach nur googeln. Ich glaube irgendwo in Sachsen-Anhalt. Nee, Niedersachsen. Sich? Niedersachsen ist das.
Oh, Niedersachsen.
Ja, also schön weit weg, schön am Arsch der Welt von Karlsruhe aus. So hat man es doch gerne. Da frage ich mich auch immer, ne? Es gibt so viele fucking Hallen, wo man das machen kann. Warum denn immer in irgendeiner Ecke in Deutschland und nicht zentral mittig, so in Hannover? Weil es günstiger oder? Ist. Ja, aber das ist ja noch nicht mal im Osten. Das ist ja im. Also ich sag mal so, die Preise für so. Alles eigentlich sind ja im Osten noch immer geringer, würde ich mal behaupten, oder zum Großteil. Dann kann man doch irgendwie gucken, wenn man es eh nicht im Osten macht, dass man dann wenigstens irgendwas, wie gesagt, in der Mitte, in irgendeinem Kaff von mir aus, ist mir ja ganz egal wo, vielleicht in Erfurt, Kassel, Würzburg, Göttingen, Braunschweig, irgendwie sowas, weißt du, das ist auch schon gut im Norden von Deutschland. Aber für alle, die in München oder irgendwo am Bodensee wohnen oder auch nur in Baden-Württemberg oder Bayern, ist das halt eine Odyssee bis da oben hin. Das ist ja wirklich, bei Hamburg ist das ja. Da denkt man sich so, denkt ihr nicht ein bisschen nach, wenn ihr eine deutsche Meisterschaft macht, dass ihr das ein bisschen zentraler liegt? Es könnte noch schlimmer sein, klar. Es könnte auch direkt in Hamburg oder Berlin sein. Aber halte ich immer so ein bisschen für wenig durchdacht bei so vielen Eventhallen, die es einfach gibt in Deutschland. Wie viele denkst du, gibt es? Mehrere, also 10.000 bestimmt. So in jeder Stadt, jede Stadt, jedes Kaff hat ja irgendwie eine Halle, wo ich sag mal ein paar Leute reinpassen und ein paar Stühle drinstehen. So. Also da gibt es bestimmt andere Optionen, würde ich mal behaupten. Naja.
Safe. Das sind von mir gar nicht so weit weg. Das sind 150 Kilometer. Das wäre eine Stunde, eineinhalb.
Cool. Also, Alex. Du weißt, was du am 11., am 10. Juli zu tun hast. Mich anmalen.
Ja, Betreuer spielen. Hast du denn einen Betreuer?
Nicht wirklich. Also ich hab noch die Möglichkeit, in ein Team zu gehen von meinem Betreuer 2018. Beziehungsweise könnte ich da mal anfragen. Der hat auch ein Team, wo er auch Athleten betreut, wo auch andere Wettkampfathleten mitmachen. Ich glaube, da starten bestimmt auch welche in seinem Team jetzt am jetzt im Sommer bei der deutschen Meisterschaft. Aber ich dachte natürlich, wäre ganz nice, wenn wir da so ein bisschen Team-Fitness-Anleitung draus machen könnten. Und Christoph da vielleicht auch Bock drauf hätte. Ich habe ihn noch nicht konkret gefragt, weil es ist ja auch noch sehr lang hin, das so jetzt vorauszuplanen, solange ist nicht sein Ding. Das weiß ich auch, deswegen habe ich ihn da auch noch nicht genervt mit. Aber wäre natürlich top, wenn wir ein paar von euch vielleicht dort auch sehen würden. Das wäre natürlich Hammer, wenn ihr da aus der Nähe kommt. Am 10. Juli findet das statt, wenn denn Besucher auch, ja, hineingelassen werden dann. Das weiß ja auch noch niemand, aber wenn und ihr da in der Nähe seid, dann kommt doch gerne vorbei. Ich werde alles daran setzen, dass wir auch Christoph da hinschleppen und ja, vielleicht schnuppert er ja dann auch nochmal Wettkampfluft und hat Bock da teilzunehmen. Ich meine, er macht jetzt gerade eine Diät. Bahnt sich da eventuell etwas an? Wer weiß.
Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Also muss man gucken, vielleicht Vielleicht hier, wenn da Zuschauer erlaubt sind und man irgendwie Karten kaufen kann, die jetzt nicht irgendwie 100 € kosten, dann.
Nee, die kosten schon ein bisschen was, aber keine 100 €. Also 20, 30 € oder so pro Karte, das geht noch. Aber wenn Christoph kommt, ich bin mir sicher, der Gute, der sponsert uns den Eintritt. Aber ich will hier nichts versprechen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Bock und Zeit hat, aber schauen wir einfach mal, wie es dann aussieht. Ich hätte auf jeden Fall Bock, dass ihr da kommt und ja, dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, ist noch bisschen länger hin.
Können wir aber so erstmal ins Auge fassen. Also finde ich eigentlich ganz interessant. Ist ja um die Ecke. Also für mich wäre das gar kein Thema, weil das halt wirklich um die Ecke ist.
Ja.
So ist das. Ich sag ja, Bielefeld hier, Zentrum des ganzen Universums. Wer braucht schon Berlin oder Karlsruhe?
Niemand, niemand. Ich
Niemand.
sag's doch, Christoph, warum denn hier abseits in Berlin, in Adlershof, da residieren, wo du eh schon gar kein Berliner mehr wirklich bist? Dann zieh doch in eine Stadt, wo es günstiger ist und wo genauso viel los ist. Ich meine, im Ruhrpott zum Beispiel, irgendwo da in der Nähe, in NRW, da gibt es so viele geile Städte. Das ist eigentlich. Oder auch Frankfurt, ne? Ist auch teuer, sage ich mal, aber ist wesentlich zentraler. Ist auch Berlin in klein, sage ich mal. Also ich finde Frankfurt ist zum Beispiel echt. Also warst du schon mal in Frankfurt? Nee?
Ja, immer so durchgefahren, aber
Okay.
nicht irgendwie.
Ja.
Mal nachts irgendwie am Bahnhof gewesen. Also nicht wirklich. Ist halt große Stadt, also fährst halt durch, ist natürlich alles schön und glitzert und was auch immer.
Ja. Wobei der
Aber
Bahnhof nicht so glitzert. Der glitzert vielleicht.
nee, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, also er kommt doch aus Dortmund, ne? Das ist ja auch hier um die Ecke.
Genau.
Ja,
Vielleicht
sag
irgendwann
mal.
mal zurück in die Heimat, aber jetzt ist das, glaube ich, auch noch keine Option für ihn. Deswegen, ich kann schon verstehen. Berlin hat natürlich seinen Charme, man ist am Zahn der Zeit und man hat immer die Möglichkeit, in die Stadt zu fahren, da irgendwie dann auch an den neuesten Entwicklungen dabei zu sein. Und ich meine, wenn in Deutschland was geht, dann halt meistens dann doch hauptsächlich zumindest in Berlin. Deswegen hat das natürlich seinen Sinn. Aber ja, die Mieten sind natürlich unfassbar. In Frankfurt wahrscheinlich auch. Gibt sich wahrscheinlich auch nicht
Ja,
viel.
es nimmt sich nicht viel, denke ich mal.
Ja.
Tatsache, ey. Ja,
Dann
wie
gucken wir
stehst
mal.
du eigentlich? Das ist mir gerade so eingefallen, spontan, weil ich das bei Gannikus im Podcast gehört habe. Ich glaube, es war Gannikus. Entweder Gannikus oder Iron Mike, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall war Adolf Burkhardt da. Und der hat darüber geredet, dass er keinen Bock hatte zu starten, weil er keinen Bock auf die Maske hatte. Beim Wettkampf, weil es ja auch irgendwo nicht schön aussieht. Du hast ja irgendwann Wettbewerbsbilder. Und da muss ich gerade so daran denken, würdest du da trotzdem starten, auch wenn du eine Maske tragen müsstest? Also jetzt rein, nicht vom Sinn, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Kann ja jeder sehen, wie er möchte, aber so von diesem ästhetischen Faktor, so du siehst halt nicht schön aus mit der Maske.
Also ich gehe davon aus, also jetzt mal unabhängig davon, dass dort dann zumindest Schnelltests da sind und wir keine fucking Maske tragen werden müssen. Ich glaube, damals, als er vorhatte zu starten, hat man noch nicht so weit gedacht, dass man dort auch hätte testen können, weil Tests auch noch nicht in dem Umfang da waren und noch nicht für den Preis. Aber wenn du getestet bist, ne, dann brauchst du ja auch im Fußballstadion, wenn du spielst als Fußballer, keine Maske mehr, so fürs Einlaufen. Ne? Da gibt es ja auch Möglichkeiten seit jeher. Ich denke schon, dass sie da was organisieren, dass man das nicht muss. Wenn es so sein sollte, dann hindert mich das jetzt nicht daran zu starten. Also wenn es wirklich, also keine Ahnung, ich denke mal, das werden die jetzt nicht dir großartig mitteilen oder jetzt schon wissen, ob du da mit Maske dann stehen musst. Und wenn du dann bis dahin diätet hast und dich darauf eingelassen hast, dann wirst du jetzt nicht deine Diät abbrechen, weil du dort eine Maske aufziehen musst. Ich denke einfach, das musst du dann akzeptieren. Bilder machen kannst du ja auch, Bilder machen kannst du ja auch danach oder davor oder wie auch immer. Ist natürlich nicht geil, weil Posing an sich, gerade in dem Zustand, dehydriert, komplett low, mit Bodyfat, ultra anstrengend ist, du atmen musst, du Luft brauchst. Aber ich denke schon, dass es machbar ist und jetzt nicht irgendwie dir alles kaputt macht, nur weil du eine Maske anhaben musst. Finde ich ein bisschen Kindergarten, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn er da wegen der Maske nicht gestartet ist. Also.
Ja, ich denke nicht. Also es war bestimmt aber auch ein ausschlaggebender Faktor. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. So rein aus ästhetischer Sicht, Bodybuilding, da geht es nur um Ästhetik. Und dann also zerschießt du dir das Bild ja schon so ein bisschen, ne? Darfst du jetzt nicht vergessen. Finde ich, also ist jetzt kein Grund, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt ein Grund, nicht zu starten, aber ich kann den Gedankengang eigentlich sehr gut nachvollziehen, rein aus diesem, es ist ein optischer Sport, ne? Das ist
schon, klar. Aber wer guckt denn auf dein Gesicht? Also das Gesicht ist ja das wenigst Relevanteste an deinem ganzen Körper. Wäre es jetzt irgendwie eine fette Gasmaske oder so, die dein komplettes Gesicht irgendwie verdecken würde? Aber es gäbe ja da auch Alternativen, irgendwie durchsichtige Masken oder so oder ganz minimalistische Geschichten. Ne? Also wenn man da unbedingt eine Maske aufziehen muss, dann kann man da auch kreativ werden und eine Maske anziehen, die zumindest nicht so krass dieses Gesamtpaket zerstört optisch. Und im Endeffekt nochmal, klar, du brauchst das und du findest das geil, wenn du da Videos von hast, wenn du Erinnerungen hast, wie du auf dieser Bühne stehst und post, das ist ja das Highlight deiner Diät und das Ende und darauf läuft alles hin. Dennoch war, keine Ahnung, also da jetzt sich irgendwie die Chance zu verwehren, irgendwie groß abzuräumen und irgendwie mega zu performen dann am Ende und als Gewinner dazustehen, nur weil du so eine Maske aufziehen musst. Ich meine, in seinem Alter ist es auch noch egal, der ist noch sehr jung, er hat noch auch die Möglichkeit, wann anders zu starten und hat jetzt das als produktive Improvement-Season einfach gesehen, wo er sich verbessern hat können und aufbauen hat können. Dennoch das als einzigen Grund, es nicht zu tun, darzustellen, ist halt schwach und finde ich nicht unbedingt, also aus meiner Sicht kein Grund, so einen Wettkampf abzusagen. Die Unsicherheit, ob der Wettkampf überhaupt stattfindet, ist, glaube ich, eher das, was für mich dann wichtiger wäre.
Ja, ich glaube, das geht auch so ein bisschen Hand in Hand, ne? Also Maske erinnert einen eben auch daran, dass irgendwie so eine komische Situation ist und dann.
Ja.
Also klar. Ich hätte auch keinen Bock, da jetzt Maskenbilder zu haben. Jetzt mal ernsthaft. So, er hat das doch damit begründet. Also es war, glaube ich, auch nicht der einzige Grund, warum er jetzt nicht gestartet ist, aber das war einer der Gründe, den er so ausgesprochen hat. Klar, der Rest natürlich auch. Aber er sagte, stell dir vor, er will jetzt irgendwann, das war, glaube ich, entweder Profi-Debüt oder er hätte sich die Profikarte holen können. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, Profi-Debüt. So, will er seinen Kindern irgendwann mal Bilder von sich zeigen, wo er so ein Profi-Debüt gemacht hat, vielleicht sogar richtig gut abgeräumt hat und dann steht er da mit Maske. Also
okay, wenn sein Profi-Debüt war tatsächlich, das wusste ich jetzt nicht, dann ist es natürlich auch ein Highlight seiner Karriere und das erlebt er nur einmal. Ja. Also, ich meine, in meinem Fall ist es halt nicht so relevant, weil ich nicht von dem Sport lebe, weil das nicht jetzt, klar, Bodybuilding ist auch mein Leben, ich liebe das, ich lebe dafür, das ist, ohne Bodybuilding wäre ich weniger ich, aber so ein Wettkampf bei einer deutschen Meisterschaft in der GNBF würde ich schon mal als weniger wichtig oder als weniger wichtigen Meilenstein setzen, im Gegensatz dazu, wenn jemand davon lebt, wenn das irgendwie wirklich auf internationaler Ebene, auf Profi-Ebene stattfindet, wo halt wirklich 10-mal oder 100-mal mehr Leute zusehen, wo das Ganze auch zu was viel Größerem dann am Ende führen kann. Und bei jemandem, der halt davon lebt und davon einfach aufgrund dessen seine ganze Existenz begründet, so sein ganzes Leben, sein Geld, was er verdient, seine Zukunft auch irgendwo, seine Ziele, die er sich weiterhin steckt, dann hat es natürlich einen weitaus höheren Stellenwert im Leben oder im Gesamtaspekt von seinem Leben. Und dann verstehe ich das auch, wenn man das nicht unbedingt dann so haben will mit der Maske. Ich muss sagen, vielleicht sehe ich das halt einfach mehr aus meinem Punkt, aus meiner Stellung, weil ob ich meinen Kindern jetzt Bilder von meinem ersten Wettkampf zeige oder von meinem zweiten oder von meinem dritten und dann bei einem halt eine Maske auf hab, ist jetzt für mich weniger wichtig. Aber er hat noch so viel Zeit und er kann das Profi-Debüt auch mal anders machen. Deswegen halte ich ihm das auch nicht vor. Ist ja seine Entscheidung. Ja. Ich hoffe aber trotzdem einfach drauf, wir müssen dort keine Masken tragen und deswegen mache ich mir auch keine Gedanken. Ich hoffe es zumindest. Aber wer weiß schon, was dann tatsächlich passieren wird. Am Ende findet der Wettkampf doch nicht statt. Weißt du, Christoph ist richtig pessimistisch. Jedes Mal, wenn wir sprechen und ich sage, und er fragt, ja, wie läuft die Diät und so, er sagt jedes Mal, ja, wenn der Wettkampf überhaupt stattfindet, ja, No shit! So, ich könnte jedes Mal in die Wand klatschen, wenn er das sagt, ohne Spaß. Ich bin so pisst jedes Mal. Ich meine, ich bin eh gerade so, oh ja, Diät anstrengend und alles und wie soll ich das schaffen und bla. Und dann macht er mir auch noch schlecht und sagt, der Wettkampf findet ja eh nicht statt, so. Ich weiß, er will mich damit ärgern, ich weiß, das ist auch mehr ironisch gemeint und er hofft natürlich auch für mich, dass er stattfindet, aber kann er sich echt sparen, ey. Ich hab's ihm auch so gesagt, ist das jetzt nichts hinterm Rücken reden, das weiß er genau, dass mich das übelst ankotzt, wenn er das sagt.
Ah. Ja, ich glaube, es ist aber so ein bisschen Ärger, ne?
Ja, ja, klar.
Aber er hat nicht Unrecht, also Julian, also wenn der Wettkampf stattfindet, dann kannst du da sicherlich gut abräumen, aber ich würde mir natürlich Gedanken machen.
Ob ja, meinst du, wie würdest du denn meine Form beurteilen gerade? Du hast ja so ein bisschen Einblicke gekommen. Vielleicht das halt als Abschluss, weil wir haben gesagt, wir wollen hier einmal eine längere Folge aufnehmen, die dann einfach mal durch zwei teilen. Also wir werden dann jetzt auch gleich am Ende bei Folge 1. Nächste Woche gibt es dann die zweite Folge. Aber Alex darf jetzt gern nochmal zum Abschluss sagen, wie findet er denn meine momentane Form? Was sagst
du dazu? Ich habe hier jetzt gerade Julian Dornbach bei Instagram eingeben, Julian_Dornbach, falls ihr ihn abonnieren wollt. Und da rufe ich jetzt einfach mal das letzte Posting auf und das war vor 6 Tagen. Also das sind die Bilder, die ich jetzt zur Verfügung habe, um Julian zu kritisieren. Falls ihr das sucht, da ist ein Tannenbaum und dann steht da Carving. Ist das richtig?
Ja.
Ich weiß nicht, was das bedeutet. Mein Englisch ist nicht so gut.
Ich glaube, Schnitzen. Schnitzen.
Okay, Schnitzen. Da sehen wir erstmal ein, ja, so einen halben Latspread, also die Bewegung, die man macht, wenn man sich in den Latspread begibt, wo man meistens die Arme ja von der Back Double Biceps nach unten zieht und dann so ein bisschen nach hinten, also er hat die Ellenbogen jetzt nach hinten gebracht und da bildet sich so ein kleiner Tannenbaum, ne? So wie man das so im unteren Rücken kennt. Der wird halt gebildet dadurch, dass der Lat diese Einkerbung hat, in Anführungszeichen, auf dem Ansatz. Und ja, hoch bis zu den Rhomboiden, wie auch immer man das ausspricht. Und dazwischen ist halt dieser Unterrücken, wo der Rückenstrecker verläuft. Da sehen wir auch ein klares Defizit. Der Rückenstrecker ist fast nicht vorhanden. Daher kommt auch dieses schlechte Kreuzheben. Ich würde sagen, tatsächlich mit einem richtig guten Rückenstrecker, das ist jetzt ernst gemeint, würde das Ganze nochmal viel, viel brutaler aussehen. Weil du hättest zwar nicht mehr diesen schönen Tannenbaum, ne, aber du hättest einfach massiver Fleisch drauf. In der Mitte, so zwei fleischige Klopse, die würden dann runterhängen. Ein gutes Beispiel dafür ist Kai Green. Der hat einfach so einen massiven Latt und so einen massiven Rückenstrecker. Und das sah immer aus, als wäre auf seinem Rücken, als wären einfach so zwei Fleischklumpen draufgehauen, so von beiden Seiten. Und in der Mitte sind die einfach getrennt.
Vielleicht eine Sache dazu. Ich meine, da muss man aber auch sagen, ich bin davon überzeugt, dass ein Rückenstrecker zum Großteil auch genetisch einfach bedingt ist. So,
ja, und ich mache Kreuzheben.
Genau, ja klar, aber ich mache ja viel Kreuzheben. Ich mache ja mehrmals die Woche Kreuzheben. Ich mache viele vorgebeugte Rudervariationen. Klar, Hyperextensions isoliert, den Rückenstrecker zu trainieren, habe ich noch nicht gemacht. Aber es würde mich halt auch behindern in anderen Movements zum Großteil. Und dann denke ich mir so, wenn du dann andere Muskelgruppen dafür weniger trainieren kannst, auch größere, relevantere Muskelgruppen, ist es das wert? Weil das ist so wie bei den Waden, ob der Rückenstrecker jetzt viel, viel, viel dicker wird als da.
Ja,
wird ist immer so. Ja.
Pass auf, Hyperextensions. Ich weiß, je nachdem, wie du sie ausführst, es gibt ja, also ich kenne Leute, ich bin mir sicher, du bist auch einer davon, die sich an dieses Hyperextension-Gerät begeben. Dann machen die Kreuze mit 200 Kilo und machen dann Hyperextensions mit so einer 20-Kilo-Scheibe. Und da muss ich sagen, nein, das funktioniert nicht. Und nein, das ist auch, also wenn ich Hyperextensions mache, verurteilt mich und sagt, ich mache das falsch, ist mir egal. Dann sind da natürlich nicht so viel wie beim Kreuzheben, aber ich habe, glaube ich, das letzte Mal Hyperextensions mit 80 Kilo Zusatzgewicht gemacht oder so. Und da merke ich meinen Arsch, meine Hamstrings und meinen unteren Rücken, aber sowas von. Weil du, ja eigentlich, dein Bein ist gestreckt und es beugt sich nur die Hüfte. Das heißt, dein Arsch muss feuern und deine Hamstrings. Und dein unterer Rücken, je nachdem, also eigentlich arbeitet der ja nicht wirklich, der ist ja mehr zum Stabilisieren da. Das heißt, ich bin mir sicher, du würdest enorm davon profitieren, auch in den Beinbeuger und in deinem Arsch, der sowieso schon zwar fett ist, aber der könnte auch ein bisschen fetter sein. Und jetzt gehen wir mal einfach mal im selben Bild nochmal runter und sehen dann, da ist noch gut Speck auf den Beinbeugern, aber da kommt so eine leichte Teilung zwischen Quadrizeps und Beinbeuger. die schon mal gar nicht so schlecht ist. Könnte ja auch daran liegen, dass er die nicht wirklich angespannt hat. Darfst du nicht vergessen, auf der Bühne, auch wenn die Beine stehen, anspannen. Ich weiß, das ist, also kritisieren fällt einem immer sehr, sehr leicht, weil man das selber nicht machen muss. Aber wenn du selber postest oder irgendwie ein Bild schießen willst, ne, dann machst du das 20.000 Mal und bist voll aus der Puste. Gehen wir mal rüber zum nächsten Bild. Also hier kann man nicht viel sagen, der Nacken ist sehr dominant, sehr schön. Wir sind noch bei dem ersten Bild, ich muss mal hier ein bisschen gucken. Latt kriegt schon gut Streifen, hintere Schulter sehr schön, also erstmal so ein gutes Bild auf jeden Fall. Ne? Dann Front Double Biceps. Das erste, was mir auffällt, Bizeps, sieht schick aus. Rechter Bizeps, jetzt aus deiner Position rechter Bizeps, ne, wenn du auf dich selbst guckst, ist ein bisschen feiner als der linke, sieht ein bisschen spitzer aus, hat ein bisschen mehr Peak, aber das könnte auch daran liegen, dass das Licht vielleicht anders fällt. Was direkt auffällt, ist der nicht vorhandene Latt. Und ich bin mir sicher, das liegt nicht daran, dass du keinen Latt hast, sondern dass du den nicht richtig rausbringst. Da würde ich versuchen, die Arme, wenn du, das ist jetzt nur mein Tipp, da hat jeder seine eigenen Tipps und irgendwie auch seine eigenen Erfahrungen, aber den so ein bisschen, den Ellenbogen, also zu der Körpermitte zu kippen, dann kriegst du besser den Latt raus. Probier es einfach mal nächstes Mal aus. Vielleicht klappt das besser. Also nicht einfach hochreißen, den hier machen, sondern so ein bisschen. Weil dann kannst du, der Latt ist ja auch dafür da, dass die Schulter nach innen rotiert. Beziehungsweise der Ellenbogen. Ne? Für diese Bewegung ist der Latt ja auch zuständig. Zu einem gewissen Teil. Und wenn du dann den hier rausbringst, ne, und dann ballerst du dich so da rein, dann könnte es passieren, dass du ihn ein bisschen besser spürst. Aber es ist auch nur minimale Nuance. Was fällt uns noch auf?
Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir dann doch mal die Folge und machen so einen kleinen Cliffhanger, oder? Ist das eine Idee?
Können wir machen.
Weil dann würde Alex hier doch gerade mal in der nächsten Folge weiter meine Form bewerten. Beziehungsweise auch einfach vielleicht mal, weil die Form dann nicht mehr so aktuell ist, einfach auch mal die Struktur. So, aber auch vielleicht die Form und sagen, wo ich noch große Defizite habe, was ich vielleicht besser beim Posing machen könnte, wo auch noch, und ich denke mal in 2 Wochen muss da an den Stellen, wo hier Fett runter muss, auch noch mal trotzdem noch Fett runter. Also alles wird da nicht weg sein. Deswegen würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge und bis nächste Woche, schaltet wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie Alex sein Fazit aussieht und dann sehen wir uns Mittwoch wieder. Macht's gut.
Machen wir so. Macht's gut, Leute.
Ciao, ciao.